Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Reimer. Seid gegrüßt alle, die ihr da seid. Ich möchte heute in ganz gewohnter Theravada-Tradition anfangen mit Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namasami. Ja, zum Thema Tod und Sterben. Habt ihr heute schon viel gehört? Anders als im Programm vorgesehen. Das Letzte zuerst und das Erste zuletzt. Das ist ja auch im Zusammenhang mit dem Thema interessant. Was ist das Erste und was ist das Letzte? Da kommen wir aber vielleicht später im Vortrag noch drauf. Sterben, denke ich, ist ja das Normalste von der Welt. Eigentlich sollte es sein, weil wir es alle tun. Da ist niemand von uns ausgenommen. Keiner kann da irgendwie sich rausreden oder irgendetwas unternehmen, dass das mit dem Sterben eben nicht so ist oder sein würde. Und weil das so ist, weil Sterben das Normalste von der Welt ist und wir das alles tun, oder obwohl wir dass das Normalste von der Welt ist, ist es dennoch irgendwas ganz Besonderes und Einzigartiges, das jeder von uns ganz individuell ja erlebt, wo jeder ganz besonders und ganz speziell drauf zugeht, darauf hinlebt und die eigenen Befürchtungen, die eigenen Gedanken zu hat. Und deswegen ist es auch für jeden etwas ganz Spezielles. Also man kann nicht sagen, ja, das ist normal, das passiert jedem oder da geht jeder durch, deswegen machen wir da keinen Aufhebens von. Es ist ja komplett anders. Wir machen ja ganz besonders viel Aufhebens davon und haben da auch ganz besonders viele Vermeidungstechniken. Deswegen ist es gut, wenn wir uns ab und zu mal solchen Meetings wie diesem hier widmen und das nochmal ganz in Ruhe auch durchdenken. Was passiert da? Was passiert mit uns allen? Und für mich ist es wichtig, diesen Moment, wenn wir selber sterben sollten irgendwann oder wenn wir Sterbende begleiten, diesen Moment eben auch nicht zu ruinieren. Weil normalerweise erlebt man diesen Moment nur einmal im Leben, den Moment des Sterbens. Es gibt einige wenige, die werden dann wiederbelebt oder haben Nahtoderfahrung. Aber das ist die Ausnahme, das ist nicht die Regel. Und deswegen denke ich, ist es wirklich ganz, ganz besonders wichtig, auch diesen Aspekt zu verstehen, wie besonders das für unser Leben ist, dass wir sterben. Wie uns das in der Betrachtung des Todes, die ich aufteile eigentlich in drei Teile, die wir tun können. Wir können einmal natürlich darüber nachdenken in unserem Alltag. Wie ist das mit dem Sterben? Und wir können darüber reflektieren. Das ist ein etwas meditativerer und kontemplativerer Zustand. Und wir können meditieren. Und ich würde diese drei wirklich auch unterscheiden und da nicht eins draus machen und wir denken über den Tod nach oder wir sinnen über den Tod nach, sondern ich denke wirklich, das sind drei verschiedene Arten, auf die wir uns, durch die wir uns und mit denen wir uns dem Thema annähern können. Ich habe bis jetzt sehr, sehr wenige Menschen getroffen im Leben, die da total tiefenentspannt dran und da überhaupt kein Gefühl von Abneigung oder Angst oder irgendwas haben. Also die meisten Menschen haben da ja irgendwas, ne, wo man eben, obwohl man sagen muss, es ist das Normalste von der Welt, muss man auch sagen, nee, das ist so normal, fühlt sich das gar nicht an. Und ich erinnere mich an den Tag meiner Ordination in Amerika, meiner Bikuni-Ordination. Es war ein wunderschöner, sonniger Tag gewesen und es war alles vorbei, es war alles ja, wunderschön und ich bin auf dem Grundstück spazieren gegangen und da war ein Hügel und da ein Sonnenuntergang über goldenen Wiesen. Und ich war so berührt und so glücklich und habe gedacht, wenn ich jetzt sterben würde, das wäre der richtige Moment. Das wäre, also es wäre überhaupt kein Problem. Und ich gehe so ganz in Gedanken von dieser Schönheit und Erhabenheit des Momentes und auch der gefühlten Gelassenheit weiter spazieren und dann kurz vor mir höre ich dann so ein und da war eine Klapperschlange. Und was mir in dem Moment passiert ist, ich höre mich noch, wie ich so ein kein lautes, schrilles Schreien, aber immerhin, ne, doch ein sehr erschrecktes, ja, eine sehr erschreckte Entäußerung gemacht habe und 1 Meter gut und gerne mindestens 1 Meter zurückgesprungen bin. Und dann habe ich mir halt reflektiert, okay, das war das dann mit der Einbildung, ne? So bereit, wie du das vor einer Minute noch gedacht hast, mit dem Sterben, ist das noch nicht. Und für mich war das zusätzlich zur Ordination, die ja auch an dem Tag stattgefunden hatte, wirklich nochmal ein Auslöser, mich da mit dem Thema auch auseinanderzusetzen. Und weil man ja auch mit der Ordination oder auch mit anderen Dingen, die man so im Leben erlebt, auch einen Schritt macht zum sich lösen von Dingen, von Gegenständen, von allem, was einem so lieb ist, von gewohnten Lebensumständen, Zuständen und so weiter. Also, und da war diese Erfahrung halt nochmal so ein Sahnehäubchen obendrauf, dass ich einfach klar sagen musste, nee, da hast du dir jetzt total was vorgemacht, ne? Und nicht, dass es seitdem besser geworden ist, aber seitdem achte ich mehr drauf, dass ich mir wenigstens da nicht mehr so viel vormache. Und dass dieses Maranusati, auch, dass ich das wirklich in mein Leben integriere und mir klar mache, dass wenn da eine Geburt ist, dann ist da Tod. Und Marana Nusati oder Maranasati wird es auch manchmal genannt, ist die Betrachtung des Todes. Wir hatten da schon mal in Deutschland oder im mittelalterlichen Europa eine Phase, wo das sehr, ja, gängig war, auch an den Uhren stand, Memento Mori. Erinnere dich an den Tod. Und das ist tatsächlich auch eine Übung, die es sich in das Leben zu integrieren lohnt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und möchte einfach jetzt auch da durchgehen. Als diejenigen, die dem Tod ins Auge sehen. Und das tun wir ja mit jedem Atemzug. Mit jedem Atemzug kommen wir ja dem Tod näher. Jeden Schritt, den wir tun, sind wir ein Stück näher. Jeden Atemzug, den wir machen, sind wir möglicherweise ein Stück näher. Und ich würde gerne, dass wir alle, mich inklusive, ich muss da wirklich sagen, wir lernen, den Tod nicht mehr als sowas Erschreckendes, als Schreckliches zu erfahren, sondern wirklich damit auch so entspannt umzugehen, wie ich dachte, dass ich seinerzeit auf dieser Wiese in Amerika damit umgegangen bin, dass es jederzeit willkommen ist. Und dazu sind mir ein paar Sachen eingefallen im Laufe der Zeit. Ich denke, wenn wir beginnen können, den Tod als den Höhepunkt unseres Lebens zu betrachten, als etwas, wo das, wofür wir gelebt haben, wirklich wahr wird, wo das, was wir entwickelt haben, was wir in diesem Leben gemacht haben, wirklich zu einem sauberen und guten Abschluss kommt. Also sowas wie zu einem Höhepunkt. Das würde sehr, sehr viel entspannen. Dann, wenn wir es mehr als eine Transformation von einem Zustand, von einem Aggregatzustand in einen anderen Aggregatzustand begreifen können, könnten wir uns auch sehr entspannen. Wenn wir es als etwas zelebrieren könnten, anstatt es andauernd einfach nur verdrängen zu wollen, auch dann hätten wir die Chance, das als etwas viel Wertvolleres zu betrachten. Und wenn wir denken würden, dass wir aus etwas erlöst werden, dass wir von etwas befreit werden, anstatt dass das Leben eben ausgelöscht ist und dann ist da nichts mehr. Oder wenn wir begreifen können, dass das Sterben etwas Lichtes sein kann, etwas Leichtes und nicht unbedingt als das Dunkle. Auch dann würde uns das wahrscheinlich viel helfen. Und wenn wir lernen würden, dass den Tod als eine spirituelle Reife, als ein spirituelles Erlebnis begreifen zu können und es als etwas, als ein fast sowas wie einen heiligen Moment begreifen könnten, dann könnten wir wirklich die Schönheit auch der Schönheit gewahr werden, die so einem Moment innewohnt. Es ist in Deutschland, es sei denn, man macht Hospiz- und Sterbebegleitung, sehr wenig möglich, dass man mit Sterbenden zu tun hat, wenn man nicht Sterbende pflegt, im Hospiz oder in der Familie oder als Beruf. Und das ist schon schwierig, auch für die Meditation, für unsere Meditationspraxis oder die Marananusati. Einfach nicht zu wissen, wie das aussieht, wenn jemand stirbt. In Thailand, wenn man da lebt, in so einem kleinen Dorf, dann sieht man das. Da sterben die Leute einfach und man begleitet die vorher. Man sieht, wie die verfallen und dann werden die auch aufgebahrt, vielleicht noch ein Hütchen Eis hier und da. Und man sieht aber den Verfall. Und Das ist etwas, was wir hier leider, muss ich sagen, nicht erfahren können. Und man kann hier auch, wenn man nicht zu Ärzten oder geschultem Personal, die solche Videos zur Verfügung haben, kann man sich sowas auch nicht anschauen. Das ist einfach unmöglich. Weil damit mitunter möglicherweise auch Schindluder getrieben wird. Ne? Und dann es sehr, sehr verquere Menschen gibt, die das für falsche und unheilsame Sachen benutzen wollten. So stehen wir jetzt also da als diejenigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, mit dem Sterben und mit dem Tod. Uns fehlt aber ein wichtiger Anteil, nämlich das wirklich zu sehen und zu erleben. Und bevor ich wirklich mit Maranusati anfange oder mit den drei Aspekten davon anfange, möchte ich euch wirklich auch inspirieren oder ja, ermuntern, wirklich aufmuntern. Geht dahin, wenn es die Möglichkeit gibt, zu sterbenden Personen versucht, Sterbebegleitung zu machen. Nicht nur für die anderen, auch für euch. Und wenn wir das machen, wenn wir das machen wollen, wenn wir den Mut haben dazu, andere zu begleiten in den Tod, kann man so viel, so wahnsinnig viel lernen über sich selbst und über das Leben. Am Ende, wenn wir noch Zeit haben, gehe ich vielleicht auch noch ein bisschen darauf ein, auf das, was wir tun können, so wie ich mir das vorstelle, wenn wir es eben mit sterbenden Menschen zu tun haben, die wir begleiten wollen. Aber zunächst mal, haben wir es ja mit unserer eigenen Sterblichkeit zu tun. Ob wir jetzt andere begleiten wollen oder nicht, ist zweitrangig. Zunächst mal erleben wir jeden Moment einen kleinen Tod, in dem wir jeden Moment einfach gehen lassen müssen. Und wir sollten uns gewahr werden, dass eben das Loslassen jedes Momentes uns auch diesem Moment des Todes, der irgendwann kommt, näher bringen. Und da würde ich jetzt zum Reflektieren kommen. Wie reflektiere ich den Tod? Da gibt es viele auch wieder Möglichkeiten. Wir können reflektieren und imaginieren. Wir können uns natürlich den eigenen Tod imaginieren. Wir können uns vorstellen, hinlegen und uns vorstellen zu sterben. Wir können uns hinlegen und uns vorstellen, wie wir alles loslassen müssen. Wie wir die Wärme loslassen müssen. Wie wir liebe Menschen loslassen müssen, wie wir Gedanken loslassen müssen und Ideen. Alles. Muss losgelassen werden. Und wenn man das jetzt etwas länger macht, als wir das hier tun, wo ich das nur kurz anstoße, dann kommt man möglicherweise zu dem Schluss, das ist mir unangenehm, das will ich nicht. Das und das will ich überhaupt nicht loslassen. Dies und jenes, da hänge ich noch dran. Das muss ich noch erledigen. Da habe ich noch was zu tun. Die Menschen, die kann ich nicht loslassen. Meine Geschwister, meine Freunde, will ich gar nicht loslassen. Das fällt mir schwer. Das heißt, wir werden uns so Wenn wir uns vorstellen, wie wir da liegen und sterben und die letzten Atemzüge machen würden, werden wir uns klar darüber, wie stark unser Anhaften ist an alles, was uns umgibt und was uns ausmacht. Und dann, wenn wir das jetzt reflektieren auf Sterbebegleitung zum Beispiel, werden wir auch verstehen, wie schwer das für jemanden ist, der da liegt, da gerade aktuell drin zu sein, weil wenn wir da liegen und uns das vorstellen, haben wir immer noch die Möglichkeit, wir kommen da wieder raus. Und das weiß natürlich hinten drin, ist es ganz klar. Deswegen kann die ganze Tragweite dessen in so einer Vorstellung oder Imagination nie ganz so sein, auch wenn wir uns versuchen, ganz voll reinzugeben. Aber wenn dann da also jemand wirklich liegt, der kann da nicht raus. Und irgendwann werden auch wir da liegen oder stehen oder sitzen und können dem nicht ausweichen. Dann können wir da nicht mehr raus. Und das kann natürlich zu großem, großem Mitgefühl führen. Dieses Reflektieren darüber, wie schwer das ist, diese ganzen Anhaftungen loszulassen. Und wie schmerzhaft das auch sein kann. Das heißt, wir können Mitgefühl für alle Beteiligten, für alle am Tode beteiligten Menschen entwickeln. Wenn wir das weit genug treiben, dann zieht das einen sehr, sehr weiten Kreis, weil jeder von uns stirbt. Das heißt, wenn wir konsequent sind in dieser Übung, in dieser Reflexion, der Betrachtung von unseren Abhängigkeiten, von unserem Anhaften und von dem Schmerz, den das Loslassen bedeutet und dem Mitgefühl, das daraus erwächst, kann das wirklich ein tiefes Mitgefühl erzeugen, das für alle Wesen schlussendlich sich entfaltet. Das wäre eine Art der Imagination oder Reflexion. Eine andere Art wäre fast mehr noch darüber nachzudenken, aber auch reflektierend, kontemplierend, auch zu wissen. Zum Beispiel das. Dieser Körper stirbt irgendwann. Das Leben, das da vorkommt, das ist ganz schön unsicher. Alles, was uns da umgibt in diesem Leben, ist eigentlich unsicher. Das Einzige, was wirklich sicher ist, ist der Tod. Da gibt es kein Entkommen. Das ist mit großer Sicherheit irgendwann, pam, kriegen wir das ab. Ob das so eben so pam kommt, so plötzlich oder auch ganz sanft und wir uns gut vorbereitet haben, das sei dahingestellt. Aber das ist das Einzige, was wirklich sicher ist in diesem Leben. Leider ist wiederum ungewiss, wann er kommt. Wir wissen es nicht. Das kann für manche Menschen unendlich lang dauern und zäh sein. Und das Leben zieht sich hin und die wünschen sich nur, wäre jetzt endlich Schluss. Ich will diese Schmerzen nicht mehr, ich will dieses Leid nicht mehr. Und für andere, die stehen mitten im Leben und fallen einfach. Und wie es bei uns sein wird, das wissen wir nicht. Und obwohl das so sicher ist, dieser Moment des Todes, obwohl der unter Garantie kommt, sind wir, um nicht zu sagen Idioten, da in unserer Verblendung und wollen das vermeiden, wollen das hinauszögern, wollen das verlängern, das Leben. Und haben uns vielleicht überhaupt noch nicht klar gemacht, was bedeutet das überhaupt zu leben? Lebe ich denn überhaupt? Was würde ich denn machen? Wie wäre das denn, wenn ich jetzt morgen oder jetzt gleich sterben würde? Würde ich dann irgendwas anders machen als jetzt? Das ist eine der wichtigsten Todesreflexionen, die wir uns geben können in diesem Leben. Dass wir nämlich lernen, schlussendlich uns dem zu stellen und dieses Vermeiden und das Umgehen und dem Ausweichen wollen, diesem Tod. Um das einfach sein zu lassen. Weil warum tun wir das? Warum tun wir das? Wir sind verblendet. Wir haben Angst und haften an. Ein großer Anteil davon rührt eben von der Verblendung, mit der wir das zu tun haben. Und das ist ja keine Sache, die wir mit Reflektieren loswerden können, diese Verblendung. Aber wir können uns der Meditation auf diese Art und Weise annähern. Wir können uns schon vergegenwärtigen, auch in der Reflexion, warum wollen wir den Tod nicht sehen? Warum wollen wir ihn vermeiden? Antwort, weil wir Angst haben. Weil wir anhaften. Was hilft? Spirituelle Praxis. Wir erinnern uns vielleicht an das Sutta von, ich habe jetzt die Nummer nicht parat, aber da spricht der Buddha zum König Pasenadi. Und der König Pasenadi kommt gerade von Königsangelegenheiten, von Regierungsangelegenheiten und kommt am Nachmittag. Der König verneigt sich und setzt sich dann zur Seite nieder und Buddha fragt ihn, König, was würdest du tun, wenn ein Bote vom Norden und einer vom Süden und einer vom Osten und einer vom Westen käme und dir sagen würde, König, aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten und aus dem Westen, da kommt ein Berg auf dich zu. Und dieser Berg rückt immer näher und der zermalmt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Der zermalmt einfach alles. Und er kommt immer näher, unaufhaltsam. Was sollen wir tun? Was möchtest du tun? Jetzt ist es an der Zeit, das zu tun, was du für richtig hältst. Da sagt Pasenadi, der zu dem Zeitpunkt schon alt war und ein langjähriger Schüler des Buddha gewesen ist, was sollte man in so einem Fall tun, außer das Dhamma leben? Das Dhamma leben, leider ist es da in dem Sutta nicht weiter erklärt, was damit gemeint ist. Und ich denke, dass das wirkt sich auch auf jeden anders aus. Wir leben alle das Dhamma unterschiedlich, weil wir alle an unterschiedlichen Stellen sind in diesem Leben, unterschiedliche Auffassungen haben, unterschiedliche Praktiken haben und keine davon ist schlechter als die andere. Jede Praxis des Dhamma ist gut. Wenn das ein Studium ist und wir durch das Studium einen Zugang zum Dhamma haben, dann ist es gut. Wenn wir Meditation als unseren Weg haben, dann ist es gut. Und wenn wir dann gar nicht so viel Dhamma verstehen oder Dhamma-Wissen haben und nicht so viele Pali-Wörter benutzen können, ja, herrje, dann ist es eben so. Das ist trotzdem gut. Dafür gibt's dann welche, die wissen die ganzen Pali-Wörter. Und dann kann man die fragen. Und das Wichtige ist, dass wir unseren Dhamma-Weg kennenlernen und darin stabil werden, weil das ist unser Leben. Das macht unser Leben aus. Das Leben als Buddhisten ist von diesem Dhamma-Weg geprägt. Und für die, die praktizieren, kann der Kontakt mit diesen Bergen, die auf einen zukommen, so eine starke Reflexion sein, dass man sich wirklich auch Gedanken darüber macht, was ist in diesem Moment jetzt wichtig? Was muss ich tun? Wie muss ich leben, dass ich das Dhamma lebe? Wie muss ich leben, damit ich am Ende dieses Lebens nicht da sitze und, wie es dann in den Sutten immer so schön heißt, mit gesenktem Kopf da sitze oder in Panik gerate und in Verzweiflung gerate und man sich dann jammernd vor die Brust schlägt. So, ne? Das wäre im ungünstigsten Fall, dass wir eben im letzten Moment merken, ich habe da überhaupt nichts draus gemacht, aus dieser Chance, die wir haben, die uns gegeben wurde mit diesem Leben. Und wie gesagt, ich möchte da überhaupt keine Vorgaben geben, wie ihr das machen sollt. Das ist eine Sache, die ihr wirklich auch selber für euch klären müsst. Für manche ist das im ordinierten Leben, für andere ist das im Leben im Haushalt. Und alles davon ist gut, solange es darauf hinausläuft, dass wir uns dem Thema stellen. Dass wir uns dem Moment stellen, der uns irgendwann mal gegenübersteht. Wir erinnern uns auch als Reflexion, was in den Sutten steht und den himmlischen Götterboten. Da ist genannt, Geburt, Alter, Tod. Und Yama, der vielleicht vergleichbar wäre mit Petrus vielleicht oder so. Ich kenne mich da nicht so aus in den Götterwelten, in den buddhistischen auch nicht so. Aber Yama ist der Herr des Todes, wird er da übersetzt. Und der fragt halt. Jemanden, der am Ende seines Lebens steht. Hast du denn nicht den himmlischen Boten gesehen? Oder die himmlischen Boten gesehen? Wie jemand krank war? Wie jemand gestorben ist? Und auch das können sehr, sehr kraftvolle, intensive Reflexionen sein. Das kann auch eine Meditation sein. Manche Themen, die ich hier als Reflexion nenne, können auch als Meditation praktiziert werden. Wenn nun uns das dämmert, mehr und mehr klar wird, dass wir wirklich keinen Ausweg aus dieser Sache haben, dann wirft sich natürlich die Frage auf, was will ich bis dahin tun? Was will ich mit dem Leben tun? Dhamma praktizieren, klar, das haben wir schon erwähnt. Und für mich ist das immer eine total klare Reflexion, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, was ich tun soll im nächsten Moment. Wenn wir dann also nach diesen Auswegen suchen und immer noch nicht begreifen wollen, dass es keine gibt, können wir uns auch solcher Reflexion stellen wie: Gab es schon mal irgendjemanden, der dem Tod ausweichen konnte? In der Geschichte der Welt, hat es da schon mal irgendjemanden gegeben? Oder gibt es jetzt irgendwelche Wesen, die nicht sterben? Ameisen sterben. Buddha ist gestorben. Sogar der Erhabene ist gestorben. Sogar sagt der Erhabene, dass Götter, Brahmas, alle Anicca sind, alle vergänglich sind, also irgendwann sterben. Dann können wir reflektieren, wenn wir es immer noch nicht wahrhaben wollen, können wir darüber reflektieren, was stört mich denn da dran? Was stört mich am Tod? Was stört mich daran, dass ich irgendwann sterben muss? Stört mich daran, dass ich alles aufgeben muss? Stört mich daran, dass die Knochen, die immer älter werden und knacken und dieser Körper, der dann immer unzuverlässiger wird und immer älter und kränker und fragiler wird, stört mich das irgendwann wirklich, dass der dann nicht gehen darf? Was ist es ganz konkret? Was stört mich am Tod? Was stört mich daran, dass ich sterben muss? Das ist eine hochinteressante Reflexion, wenn ihr die mit Zeit macht. Zum einen kann das dazu führen, dass ihr rauskriegt, was ihr wirklich machen wollt in diesem Leben. Und zum anderen kann man auch Antworten kriegen, ja, es ist echt hier an diesem Gebilde, an dem Körper-Geist-Gebilde, mit dem wir das in diesem Leben zu tun haben, nichts dran, das zum einen als ich, mein oder ein Selbst betrachtet werden kann und schon gar nichts, was es sich lohnt, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte am Leben zu erhalten. Das ist einfach okay, wenn irgendwann Schluss ist. Und wenn es die Angst ist, die uns am meisten stört. Dann wissen wir wenigstens, da muss ich dran praktizieren, damit es mir im Moment leichter wird, wenn es so ist. Wenn es das Anhaften ist, was mich am meisten stört, dann weiß ich, da muss ich dran praktizieren in diesem Leben. Wenn es etwas ist, was ich noch erledigen will, dann sollte ich mich vielleicht beeilen, das noch zu erledigen. Und wenn es solche Dinge sind wie Angst und Anhaften, was hilft, kann man dann reflektieren. Was hilft? Das Pali-Wort dafür ist Pahana. Da hatten wir hier im Kloster mehrere Vorträge zu. Pahana, das Loslassen. Es gibt mehrere Pali-Wörter, so wie es auch mehrere Wörter im Deutschen oder im Englischen gibt, die das beschreiben, was passieren muss. Dieses Öffnen der Hand, Öffnen des Herzens. Pahana, loslassen. Loslassen der Ängste. Loslassen der Ängste, die uns hindern, daran zu leben. Und uns deswegen auch das Sterben schwer machen. Weil das Sterben ist schwer, wenn man nicht richtig gelebt hat. Es gibt wenig, was bitterer ist für sterbende Menschen, für diejenigen, die Sterbebegleitung machen, die können das vielleicht bestätigen, wenn es da Dinge gibt im Leben von den Menschen, die sie nicht erledigt haben, die sie versäumt haben, die sie hätten machen wollen, aber nicht getan haben, weil dieses oder jenes, so dass man es bereut am Ende und denkt, boah, hätte ich das gemacht, dann hätte man es wirklich am besten zu Lebzeiten noch gemacht. Und wie sich das auswirkt, mit dem, was man im Leben macht. Gut, es soll Dhamma sein. Dessen sind wir uns klar. Es soll im Rahmen des Dhamma sein. Das heißt, es darf anderen nicht schaden, was wir machen mit dem Leben. Und es kann sein, dass die Entscheidung ist, man muss ordinieren oder man muss eben viel praktizieren, meditieren. Aber es kann auch sein, dass es was anderes ist. Es kann auch sowas sein, dass man sagt, oh, ich muss erst mal lernen, ein guter Mensch zu werden. Ich bin so verbittert, ich bin so verhärtet, ich möchte das erst mal, bevor ich sterbe, versuchen loszuwerden. War da irgendein Kommentar, den ich jetzt nicht mitgekriegt habe? Habe, aber hätte mitkriegen sollen?
Nein, nur eine kleine Störung gewesen.
Okay, alles klar. Gut. Was das soll, dieses ganze Reflektieren, ist schlussendlich unser Herz öffnen. Unser Herz wirklich offen und weit zu machen. Voller Mitgefühl für alle Wesen. Und die Fähigkeit zu entwickeln, zu leben, im Dhamma zu leben, uns zu besseren Menschen zu machen und uns klar zu machen, wie wir sterben wollen. Will ich sterben zum Beispiel mit einem Hass voller, mit einem Herzen voller Hass? Wenn nein, was hilft? Dhamma-Praxis. Will ich sterben mit einem Herzen voller Gier und Verblendung? Nein. Was hilft? Dhamma-Praxis. Und was will ich zurücklassen? Will ich verbrannte Erde zurücklassen? Menschen, die froh sind, dass ich endlich weg bin? Oder will ich Menschen hinterlassen, die so gereift sind, zufrieden, dass sie mich gekannt haben und zufrieden damit, dass sie mich und alles andere auch irgendwann mal loswerden müssen. Loslassen, nicht loswerden, loslassen müssen. So, das wäre zu den Reflexionen. Was jetzt die Meditationen angeht, da denke ich, gibt es für mich eine, die, nein, es gibt eigentlich zwei, die besonders hervorstechen, die man praktizieren kann, um sich dem Thema anzunähern. Das eine ist natürlich das Ein- und Ausatmen und das Erkennen des gegenwärtigen Momentes. Denn wenn man dadurch Anicca kennt, die Kürze des gegenwärtigen Momentes erkennt, das Vergehen des gegenwärtigen Momentes erkennt, dann kann man sich auch vor dem Tod nicht mehr verstecken. Das muss einem klar werden. Das andere ist Meditation über die Elemente. Mit den Elementen können wir wunderschön benutzen, um uns dem Tod anzunähern. Wenn wir so wie in der Reflexion zum Beispiel uns auch hinlegen, hinsetzen, von mir aus, auch hinlegen und reflektieren oder vorstellen, imaginieren, wie dieser Körper aus den Elementen besteht. Und man betrachtet zum Beispiel als erstes das Erdelement. Alles, was hart ist am Körper. Es gibt in den Sutten wunderschön zusammengestellt in Majjhima Nikaya Nummer 66 in der Maharaulovada eine Zusammenstellung, wie wir uns das Erdelement vorstellen, wie wir durch den Körper gehen können. Alles Harte, Erdähnliche betrachten. Unsere Haare, die Fingernägel, die Zehennägel, die Zähne, das sind so die härtesten Elemente. Aber auch alles andere, die Knochen, die Haut, auch das ist irgendwie Erdelement. Und dieses Erdelement zerfällt. Ich muss es loslassen. Und die schönen Zähne sind einfach nur Erdelemente. Und dieses Erdelement mischt sich mit anderem Erdelement, wenn dieser Körper stirbt. Das Wasserelement ist einfach nur Wasserelement. Alles, was in unserem Körper an Wasser da ist. Und ich habe gehört, das wäre ungefähr 90%. Alles, was in diesem Körper Wasser ist, wässrig, in flüssiger Form, Urin, Speichel, Schleim, Gelenkschmiere, alles solche Sachen. Es ist einfach nur Wasserelement. Dieses Wasserelement in dieser Körper zerfällt in seine Elemente, versinkt, sickert einfach in den Körper, in den Boden. Das Feuerelement. Es ist einfach nur Feuerelement. Aber uns hält es warm. Durch dieses Feuerelement können wir verdauen. Wir halten uns warm. Die Lebenskraft wird dadurch am Laufen gehalten. Der Alterungsprozess wird dadurch in Gang gehalten. Durch dieses Wärmeelement. Und das verschwindet aus dem Körper. Das geht einfach weg. Und bei Sterbenden sind es zuerst die Füße, die kalt werden. Dann die Hände. Ist auch irgendwann das Herz einfach kalt. Und das Wärmeelement vergangen ist. Das Luftelement Ich habe mich lange gewundert, warum Luftelement im Buddhismus mit Bewegung in Verbindung gebracht. Da habe ich lange nicht begriffen. Bis irgendwann mal habe ich gedacht, ja klar, du atmest ein und atmest aus. Und dadurch wird dieser ganze Körper bewegt. Die Lungen dehnen sich aus und dadurch wird die ganze Muskulatur, alles wird bewegt und der Körper kann sich, wird in Bewegung gehalten durch den Atem, also durch Luft, durch das Luftelement. Und das hört irgendwann einfach auf. Wenn wir das, wie gesagt, Mathima Nikaya Nummer 6, nicht 66, 62, Maharaul Ovada. Da steht eine sehr, sehr schöne Reflexion über die Elemente drin. Nicht in Verbindung mit dem Tod, aber diese Verbindung können wir uns ganz leicht herstellen. Reimer, soll ich Zeit für Fragen zulassen?
Ja, wie du magst.
Ja, dass also die Betrachtung von Toten schwierig ist, weil wir sie einfach nicht sehen können. Und nicht zu Gesicht bekommen und deswegen wir nur Fantasien darüber haben können, die ja stimmen können oder auch nicht. Also deswegen finde ich das für uns hier im Westen, wenn man die Möglichkeit hat, nicht wirklich Tote und Sterbende zu sehen, dann halte ich das nicht für die allerbeste Methode, sich dem Thema zu nähern. Dann ist eine Reflexion, wie wäre das bei mir, halte ich für angebrachter. Weil man kommt sonst auf die wildesten Vorstellungen und es hat einfach nichts mehr mit der Realität zu tun. Ne? Also wie ein Körper aufbläht und voller Maden wird, das kann man sich so nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Ne? Und Ja, dann eine Sache, die auch noch sehr, sehr hilfreich ist bei der Betrachtung oder Reflexion oder Meditation zur Vorbereitung auf den Tod von uns selber oder von anderen, ist Metta. Liebende Güte. Und zwar, weil wenn da liebende Güte ist, wirkliche, also nicht dieses, mögen alle Wesen glücklich sein, mögen alle Wesen glücklich sein oder so, und man fühlt es gar nicht. Ne? Das hilft nicht so sehr. Aber wenn man die Möglichkeit hat, wirklich in sich selbst Metta zu empfinden und gelernt hat, im Leben, in seiner Praxis, das aufrechtzuerhalten für eine Weile, und man kann dies im Moment des Todes einsetzen, hat man eine gute Chance, der Angst und dem Anhaften auszuweichen, sondern wirklich ein Lebensende in liebender Güte hinzulegen. Mit Bravour sozusagen. Und das ist wirklich auch nochmals, wo ich jetzt vielleicht zum Abschluss auch nochmal darauf hinweisen möchte, dieser Moment unseres Sterbens, das ist etwas, dass wir wirklich versuchen sollten, mit Bravour hinzulegen. Das ist ein wertvoller Moment. Das ist nicht mal eben so gemacht oder so, ne? Das ist auch nichts, was abzulehnen ist. Das mag ekelig sein, und wenn wir zu Toten kommen oder zu Sterbenden, dann mag das stinken oder wir mögen Angst haben oder da, auf die Sachen habe ich jetzt gar keine Zeit mehr einzugehen. Aber der Moment, in dem wir sterben, ist wirklich der Höhepunkt des Lebens. Und das sollten wir vorher wissen und auch so begreifen und uns gebührend auf diesen Höhepunkt vorbereiten. So, und jetzt